Ja, liebe Geschwister, am Schluss des ersten Kapitels in der Bibel steht ein Satz, den wir alle kennen. In 1. Mose 1, 31 steht, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wenn wir uns heute umsehen, dann können wir das von unserer Welt, so sagen? Das Fernsehen liefert uns doch Tag für Tag gegenteilige Nachrichten ins Haus. Woran liegt das eigentlich, dass diese Welt, die doch von einem allmächtigen Gott sehr gut geschaffen worden ist, dass diese Welt mit so schweren Mängeln behaftet ist? Woran liegt es denn, dass Machthaber dieser Welt Menschen zu Tausenden und Abertausenden abschlachten lassen, dass Nachbarn und Kollegen einander Böses tun, dass Eheleute einander untreu werden, das und, und. Es gibt nur eine einzige vernünftige Erklärung für all die Übel in der Welt und die steht auch in der Bibel. Und ich lese uns den für heute vorgeschlagenen Predigttext, einen ganz langen Text, aber ihr kennt ihn alle. Das ist das dritte Kapitel von 1. Mose. 1. Mose 3, 1 bis 24. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt und darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Nun wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns dein Wort groß und wichtig machst. Amen. Tja, der Sündenfall ist das Einfallstor des Bösen in die heile Schöpfung, die Ursache aller Übel und der Grund allen Verderbens. Ich möchte den Text in einigen Schritten mit euch bedenken. Ein erster heißt versucht und gefallen. Bei solch einem Text, da denke ich immer wieder daran, dass wir im Lehrerzimmer unserer Schule mal eine Diskussion hatten über den Wahrheitsgehalt der Bibel und dass eine Kollegin, Biolehrerin, Evolution, ne? Biolehrerin und gläubige Katholikin, mich so musterte, mich von oben bis unten ansah und sagte, aber Herr Saib, die Sache mit Adam und Eva, die können Sie doch wohl so nicht glauben, oder? Ich weiß nicht, ob sie mich dann in Gedanken bedauerte, als ich ihr versicherte, dass ich das so glaube, wie die Schrift es überliefert. Aber sehen wir uns den Ablauf mal an. Da stellen wir fest, das geht praktisch Schlag auf Schlag wie bei einer Kettenreaktion. Sie sah, sie nahm, sie aß, sie gab. Das geht so rasant, wie wenn man bergab fährt. Es geht einfach immer schneller. Im Grunde genommen war alles eine Sache von wenigen Minuten. Doch nirgendwo in der Weltgeschichte waren so wenige Minuten des Fehlverhaltens so schicksalsschwer und hatten solch weitreichende Folgen. Ich habe gedacht, das geht so ähnlich wie bei Eisenbahngleisen. Ich war kürzlich mit meinen beiden Enkeln auf der Ausstellung eines Eisenbahnmodellclubs in Recklinghausen. Und da sieht man sowas. Wird ein Zug durch eine Weiche auf ein anderes Gleis gelenkt, dann laufen die Schienen erst noch eine Zeit nebeneinander her. Aber dann wird der Abstand immer größer und am Schluss verlieren sich die Gleise. Und genau so, Geschwister, genau so trennt uns das Böse von Gottes Willen und von seinem Weg. Zuerst merkt man es kaum und dann entfernt man sich immer weiter. So war das damals bei Adam und Eva. Und so ist das heute auch noch. Und die Schlange, die stellt das ja auch ganz schön raffiniert an. Sie argumentiert, dass Gott doch nicht so kleinlich sein könne. Das ist genau das, was heute bei der Auslegung von Bibelworten so oft geschieht. Man findet für jedes Bibelwort ganz verschiedene Auslegungen und relativiert damit letztlich Gottes Gebot. Sollte Gott es wirklich so meinen, wie er es gesagt hat? So fragt die Schlange. Und so fragen viele Menschen auch heute. Und der Grund? Man will doch selbst Herr seines Lebens sein. Da wird Gott zu einer Art Dienstleister degradiert, der helfen soll und der segnen soll. Und dabei übersieht man geflissentlich, dass Gott der Herr ist. Und glaubt mir, Geschwister, wir brauchen da gar nicht so weit wegzusehen. Denn wir sind auch in dieser Gefahr. Wer möchte denn nicht volle Erkenntnis haben? Wäre doch toll, ne? Wer möchte denn nicht sein wie Gott? Friedrich Nietzsche, der bekannte glaubensfeindliche Philosoph, für den ich auch mal geschwärmt habe, der hat sogar mal gesagt, wenn es Gott gäbe, wie hielte ich es aus, nicht Gott zu sein? Aber zurück zu Eva. Ich bin sicher, sie hatte eigentlich gar nicht die Absicht, von Gott abzufahren. Dass sich die Schlange ihr nicht als Verführerin zu erkennen gab, das war ja gerade ihr Trick. Das sieht aus wie eine ganz harmlose Unterhaltung, in der die Schlange sogar noch religiös argumentiert und eigentlich nur aufklärt. So untergräbt man Vertrauen zu Gott. Von dem schönsten Baum, der da im Garten steht, von diesem schönsten Baum sollte man nicht essen dürfen. Das kann doch nicht sein. Wie würden wir uns in solch einer Situation verhalten? Ich will das nicht ausführen, ich will nur erwähnen, was mal jemand gesagt hat. Er hat gesagt, jeder Mensch hat seinen Baum. Geld, Ehre, Sex und jetzt könnte er noch etliches einsetzen. Die beiden, Adam und Eva, die sind natürlich sehr gespannt darauf, was jetzt passieren wird. Sein wie Gott, wer möchte das nicht? Aber dann bricht ihnen praktisch der Boden unter den Füßen weg. Sie sehen, aber sie sehen ganz anders, als sie es erhofft haben. Sie sehen, dass sie nackt und bloß sind, dass sie schuldig sind vor Gott und dass keine Hülle diese Schuld bedeckt. Schuld macht einsam. Diese Erfahrung machen sie auch schon. Denn jeder schämt sich und verbirgt sich vor dem anderen. Sie wissen nun, was gut und böse ist, aber dieses Wissen erschreckt sie irgendwie. Und die Menschheit hat es im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder erlebt, wohin ein Wissen führt, das sein will wie Gott. Der Vater der Atombombe, Robert Oppenheimer, hat mal gesagt, der Mensch ist dazu bestimmt, mit seinem Wissen zu leben. Wer dieser Unvermeidlichkeit ausweicht, ist kein Mensch. Und wären wir nicht dankbar, wenn wir keine Atombomben hätten? Wenn wir nichts wüssten über Kernspaltung? Wenn da nicht irgendein Irrer mal auf den Knopf drücken könnte? Es gibt noch jede Menge andere Beispiele, dass Wissen zwei Seiten hat und dass wir vielleicht besser nicht Bescheid wüssten. Ich denke zum Beispiel noch an die Gentechnologie. Aber das nur am Rande. Versucht und gefallen. Ein zweiter Gedanke. Verstecken und Schuld abschieben. Im Text ist ja die Rede von Feigenblättern und man spricht heute noch von einem Feigenblatt, wenn man einen Fehltritt zu vertuschen sucht. Und diese Redewendung, die geht auf die Begebenheit im Garten Eden zurück. Mit Feigenblättern bedecken sich die beiden und versuchen, sich hinter einem Baum zu verstecken. Aber wo ist bei einem Baum schon hinten, wenn man nicht weiß, wo für den Suchenden vorne ist? Ganz plötzlich erscheint Gott und da gibt es dann kein Hinten mehr. Und das ist nie anders gewesen. Denkt mal an Psalm 139. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich deine Hand, ich sage jetzt mal so, auch dort erreichen. Gott ist überall, Gott umgibt uns von allen Seiten, da gibt es keine Flucht. Und dann fragt der Adam, wo bist du? Und das klingt nicht nur drohend, sondern ich denke, aus dieser Frage klingt auch der Schmerz Gottes darüber, dass sein Geschöpf eigene Wege geht. Und wie traurig ist es doch, dass der Schöpfer diese Frage immer wieder stellen muss. Und wie erlösend ist es für uns, dass Gott sich so sehr nach seinen Geschöpfen sehnt, dass er für sie sogar seinen eigenen Sohn opfert. Verstecken und Schuld abschieben. Immer sind andere schuld, nie ich selbst. Das finde ich bei mir immer wieder, die Walter kann das bestätigen. Und das ist wohl charakteristisch für den Menschen. Und das erste Beispiel, das finden wir schon bei Adam und Eva. Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Eva sagt, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Das heißt, eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Aber, naja, meine Frau ist schuld, mein Mann ist schuld, die unglücklichen Begleitumstände, der böse Nachbar und. Und am Schluss ist vielleicht sogar noch Gott schuld. Die Frau, die du mir zugesellt hast. Oder moderner, warum hat er mich denn überhaupt genauso erschaffen? Und wenn alle Stricke reißen, die Schlange betrog mich. Satan ist schuld. Und was kann ich gegen den denn schon tun? Geschwister, wir wissen, dass das so nicht stimmen kann. Ich kann meine Schuld nicht auf andere abschieben. Wenn wir an die Lesung denken, die wir zu Beginn gehört haben, an die Versuchung Jesu durch Satan, dann merken wir, dass nicht nur der Versucher Schuld trägt, sondern dass der eigene subjektive Wille dazukommen muss. Ich bin doch nicht gezwungen, von dem Baum zu essen. Da kommt doch zum Glauben an die Lüge auch die subjektive sinnliche Lust an der verbotenen Frucht hinzu. Ich denke, wir machen uns manchmal mit selbstgerechten Entschuldigungen ziemlich kümmerliche Feigenblätter. Und mit denen als Bekleidung können wir mit Sicherheit nicht vor Gott erscheinen. Und ein drittes ist mir noch wichtig: bestraft und doch gerettet. In Vers 3 sagt Eva zur Schlange: Von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Ein eindeutiges Verbot also mit einer ebenso eindeutigen Androhung von Folgen. Und diese Folgen, die treten nun ein. Ich nenne sie mal der Reihe nach. Die Frau wird künftig mühe- und schmerzvoll Kinder gebären müssen und sie wird dem Mann untergeordnet. Hat sich nicht geändert. Der Mann wird sein Brot im Schweiße seines Angesichts erwerben müssen und Dornen und Disteln werden ihn bei seiner schweren Arbeit noch zusätzlich behindern. Das ist heute noch so und gilt für alle Arbeit. Kein Gedanke daran, ohne Mühe einen schnellen Euro zu machen. Die Erde und mit ihr die ganze Schöpfung wird der Vergänglichkeit unterworfen, wie Paulus es mal ausdrückt in Römer 8. Wir merken das heute noch, zum Beispiel daran, welche Risiken all unsere vermeintlichen Fortschritte in Wissenschaft und Technik mit sich bringen. Wir merken, dass es abwärts geht mit der Schöpfung, nicht aufwärts. Und wir arbeiten an dieser Abwärtsbewegung kräftig mit. Eine weitere Folge ist die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Garten Eden, denn dort steht ja auch der Baum des Lebens. Und Gott sagt dazu in Vers 22, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. So muss der Mensch den Garten Eden verlassen und der Zugang wird von Cherubim bewacht. Und die fünfte und für uns vielleicht einschneidendste Folge des Sündenfalls schließlich ist der Tod. Schon in 1. Mose 2 hat Gott zu Adam gesagt, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Und das geschieht nun. Jeder Mensch muss sterben als Folge der Sünde. Paulus sagt in Römer 6, der Sünde sollt, ist der Tod. Und ich denke, diese Begebenheit macht deutlich, wie schwer Sünde wiegt. Dabei ist Sünde Übertretung der Gebote Gottes, ohne dass dabei so eine Rangordnung in der Schwere vorgenommen wird. Für unsere menschlichen Begriffe geschieht ja später in Kapitel 4 mit dem ersten Mord der Weltgeschichte etwas weitaus Schlimmeres. Aber Sünde ist eben Sünde. Und Sünde muss bestraft werden. Bestraft und doch gerettet. Es muss nicht bleiben bei dieser Strafe. Denn da ist ja noch dieser Vers 15, in dem Gott zur Schlange sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, der Nachkomme der Frau soll der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten. Das ist sowas wie ein Silberstreifen am Horizont. Die Schlange und der Acker, die Erde also, werden verflucht, aber der Mensch nicht. Der Retter von Sünde und Satan wird kommen. Da kommt mitten in der Schöpfung schon Jesus Christus vor. Da ist von ihm schon die Rede. Er wird kommen. Und sein Name macht das auch deutlich. Jesus ist die griechische Form des hebräischen Josua oder Jeshua und bedeutet, Jahwe ist Hilfe. Jesus heißt Gott hilft. Er ist die Rettungsaktion Gottes in Person. Und er macht allen, die an ihn glauben, den Weg wieder frei zum Herzen Gottes und zum Baum des Lebens. Bestraft und doch gerettet. Ich denke an den Wochenspruch aus dem ersten Johannesbrief. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Christus ist in den Riss getreten, der uns von Gott trennt. Ich habe an ein Weihnachtslied gedacht, da klingt das so. Heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Das heißt, die Geschichte des Sündenfalls hat ihre Fortsetzung im Neuen Testament. In Römer 5, Vers 18 lesen wir, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Bestraft und doch gerettet. Am Rande vielleicht noch ein kurzer Blick. Gott wirft seine Menschen nicht einfach nackt und bloß aus dem Garten Eden. Vorher kleidet er sie noch ein. In Vers 21 steht, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Vielleicht erinnert uns das auch ein wenig an eine Sache im Neuen Testament, an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich komme zum Schluss. Bertolt Brecht, der schreibt in seinem Stück Mutter Courage den folgenden Satz: Wer mit dem Teufel frühstücken will, der muss einen langen Löffel haben. Wir haben so einen langen Löffel zu Hause für Latte. Der ist etwa so lang. Aber das reicht nicht. Die Geschichte vom Sündenfall, die lehrt uns, dass es gar keinen Löffel gibt, der lang genug ist und dass wir uns in jedem Fall dabei den Mund verbrennen werden. Es ist schon wichtig, dass wir sensibel werden und nicht hören auf das, was der Teufel uns einreden will. Denn der Teufel hat nie aufgehört, Menschen zu betören und zu verführen. Und auf ihn zu hören ist einfach gefährlich, denn hören kann auch hörig machen. Amen.